Muted mit Elton
und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.
Hallo, wir treffen uns ein Jahr später wieder auf der Social Developers Conference mit einem erneuten Live-Podcast. Anderes Publikum.
Ja.
Aber umso schöner. Und ich freue mich, es wird ein Jubiläum, denn wir haben vor genau einem Jahr das allererste Mal das Format Blind Date mit euch ausprobiert. Und heute werden wir das einfach wieder machen. Doreen hat mir ein Thema mitgebracht, von dem ich vorher noch nichts weiß und ich freue mich da schon sehr drauf. Willst du schon mal einmal kurz einen Teaser geben, worum es gehen wird?
Ja, wenn sich Leute daran erinnern, was wir das letzte Mal besprochen haben, da ging es um Teammate Gebru und um AI und Ethics. Und das Thema hat auf jeden Fall auch damit zu tun diesmal.
Okay, sagt mir jetzt noch nicht so viel, aber na gut, ich warte.
Willst du noch einen ausführlicheren Teaser?
Nein, ich warte jetzt. Okay. Ich hatte nämlich eine Einstiegsfrage, die habe ich diesmal nämlich wieder für uns mitgebracht und unser Publikum wird es auch beantworten. Und zwar, was war denn dein letzter Fuck-up, den du teilen möchtest?
Soll ich jetzt kurz erzählen, wie wir hier jetzt seit einer Stunde probieren, das Podcast-Studio aufzubauen?
Das wäre auch mein Fuck-up tatsächlich. Aber erzähl ruhig den Fuck-up und ich sage, was ich daraus Positives mitnehme. Vielen lieben Dank.
Dankeschön. Ellen hat gerade Kaffee gebracht bekommen von
Mind the Tech.
Und die nehmen nämlich nachher hier auch noch auf. Und da wir es nicht geschafft haben, das Studio hier zum Laufen zu kriegen, nehmen wir jetzt von Mind the Tech die Technik. Das heißt, vielen, vielen Dank an die und hört auf jeden Fall mal in deren Podcast rein. Der ist nämlich sehr, sehr cool.
Genau, wir freuen uns da auch noch auf eine Kooperation, die wir demnächst mal machen werden. Aber die haben uns hier heute enabled, überhaupt diesen Podcast aufzunehmen. Deswegen sind wir sehr, sehr dankbar. Und das wäre auch das positive Takeaway aus dem Fuck-up, was ich daraus mitnehmen würde.
Ja, Frauenpower-Podcasterinnen.
Genau, beziehungsweise gegenseitiger Support, auch generell kann man ja das auf die Tech-Community übertragen. Das finde ich immer ganz schön. Eine Frage ans Publikum. Möchtet ihr ein Tech-Fuck-Up mit uns teilen?
Okay, mein liebster Fuck-Up kommt aus einem Bewerbungsgespräch. Ich war in Amerika, San Francisco, und habe mich beim Startup vorgestellt. Wir haben über Infrastruktur geredet und ich wollte von Rechenzentren erzählen in Virginia. Und aus meinem Mund kam aber Vagina. Das war sehr unangenehm. Wurde dann auch verbessert und ich glaube, es war nicht der Grund, warum sie mich nicht genommen haben, aber.
Man weiß es nicht.
Peinlich.
Sehr gut.
Ja, also das erste Mal, was mir eingefallen ist, ist, was mir letztens passiert ist, da habe ich einfach den Main Branch in unserer Entwicklung kaputt gemacht und das hat allen den Montag so ein bisschen schwieriger gemacht, als es hätte sein soll. Also immer alle, in alle Richtungen testen, alle Tage Deployments.
Guter Rat. Ja. Vielleicht von mir auch noch ein Fuck-up aus meiner letzten Woche in meinem alten Job. Ich habe an meinem drittletzten Tag die Staging-Datenbank zerschossen. Das war auch schön. Es war nicht so schlimm, weil dadurch konnte ich einfach mal das Backup-System testen und dokumentieren. Von daher behaupte ich einfach, dass es Absicht war. Aber das war mein letzter Fuck-up auf jeden Fall.
Ist eine gute Geschichte, finde ich. War das auch der Tag, an dem du das Essen mit mir abgesagt hast?
Nee, das war das Production-Datenbanksystem. Ah, ja, das kam ein paar Wochen vorher und daher wusste ich, wie das Backup-System funktioniert. Fuck-ups haben auch etwas Gutes.
Das stimmt. So, jetzt zu unserer heutigen Folge, damit du endlich weißt, worüber wir sprechen. Ich möchte dir mehrere Sachen, wir fangen mal an mit einer kleinen Geschichte. Und zwar, kennst du das Zentrum für politische Schönheit?
Nein, es klingt aber wie etwas, das ich gerne kennenlernen möchte.
Das sind unter anderem die Leute, die im Nachbargarten von Bernd Höcke ein Denkmal aufgebaut haben.
Okay.
Hast du davon schon gehört?
Nein.
Okay.
Ich werde mich hier heute wahrscheinlich bei sehr vielen Stellen outen, dass ich bestimmte Sachen nicht mitgeschnitten habe, aber das ist in Ordnung.
Das ist total in Ordnung. Du kannst alles fragen.
Und apropos Fragen, wann immer ihr Fragen habt, raus damit.
So. Das Zentrum für politische Schönheit ist eine Künstlerinnengruppe, die ganz viel Kunst im politischen Bereich macht. Und die letzte Aktion, die sie gemacht haben, ist das AfD-Verbotsverfahren. Und im Zuge dessen haben sie Teil dessen waren mehrere Aktionen, die ich aus Informatik-Sicht sehr spannend finde.
Okay.
Unter anderem ein Deepfake von Olaf Scholz.
Okay, also das Thema heute ist nicht Politik an sich, sondern Deepfakes.
Das Thema heute ist Deepfakes.
Okay, aufregend. Finde ich gut.
Weißt du, was ein Deepfake ist?
Ja. Also, oh Gott. Ich mache das anhand eines Beispiels. Es ist zum Beispiel, ein Video von einer Person zu faken und sie Sachen sagen lassen, die sie nie gesagt hat.
Ja, sehr gut.
Oh Gott. Okay, was ist deine Definition davon?
Ich würde dir einfach mal kurz was dazu vorspielen.
Okay.
Deepfakes sind täuschend echt wirkende, jedoch künstlich erstellte oder veränderte Foto-, Video- oder Sprachaufzeichnungen. Dabei kann es sich um einzelne Bilder von realen oder gänzlich neu erschaffenen Personen handeln. Stimmen können imitiert oder neu erschaffen werden, es können aber auch vorhandene Reden abgeändert und den Sprecherinnen und Sprechern Worte lippensynchron in den Mund gelegt werden. Also sehr, was du gesagt hast. Nur das war mein Klon, das war mein Deepfake-Klon.
Crazy. Ich habe ehrlich gesagt auch schon mal drüber nachgedacht, so fuck, mit dem ganzen Content, der von uns im Internet ist, also sei es das Video, was wir irgendwann veröffentlichen oder unsere ganzen Podcast-Tonaufzeichnungen. Mhm. Also ich glaube, von mir oder dir, wie du es ja jetzt auch gerade gemacht hast, ein Deepfake zu erstellen, nicht so schwer. Also ich höre, dass du das nicht bist, mhm, aber ich höre, dass du das sein sollst.
Mhm. Ich habe auch einen von dir.
Ui, okay, zeig mal. Das Klonen von Text-zu-Sprache-Stimmen ist eine neuere Technik, bei der ein maschinelles Lernmodell trainiert wird, um Text in Sprache umzuwandeln, die wie der Zielsprecher klingt. Beim Klonen von TTS-Stimmen werden neuronale Netze wie WaveNet oder Tacotron verwendet, um Sprache zu erzeugen.
Was?
Der Vorteil des TTS-Stimmenklonens besteht darin, dass es keine große Menge an vorab aufgezeichneter Sprache des Zielsprechers benötigt. Stattdessen kann die Sprache spontan aus der Texteingabe erzeugt werden.
Wie hast du das denn mit meinen... Also das finde ich jetzt erschreckender, als war das für dich auch so, dass deine eigene gefakte Stimme krasser war als
ja,
die von mir?
Es hat auch ein ganz komisches Gefühl in mir ausgelöst, das anzuhören.
Ja.
Weil ich wusste, also es klingt nicht 100% wie ich, aber es klingt schon nach mir. Und dann war es wie, als hätte jemand anderes, der so ein bisschen anders redet, meine Stimme.
Ja.
Ja.
Oh mein Gott.
Mhm.
Und ich fand den Fake besser als den von dir, ehrlich gesagt. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass es meine Stimme war.
Ich glaube, es liegt ein bisschen daran. Ich finde nämlich deinen ein bisschen besser als meinen eigentlich.
Genau, bei mir auch so. Okay, dann heftig. Also, ich meine, die Geschwindigkeit und so das, das ist so ein bisschen anders, aber die Stimme an sich.
Mhm. Ja, finde ich auch. Und dafür habe ich jetzt, also ich hatte es erst mit so 5 Minuten probiert von uns.
Mhm.
Und dann war es noch relativ unterschiedlich. Und das ist jetzt so eine halbe Stunde Content von uns. Und wir haben ja deutlich mehr Content, den eine Person verwenden könnte, um unsere Stimme zu klonen.
Heftig.
Mhm.
Okay, alle, die das sehen, tut es nicht. Bitte. oha. Kann man die lachen lassen? Das wird mich mal interessieren, was mit Emotionen passiert.
Oh, das habe ich nicht ausprobiert. Das können wir machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es relativ metallisch klingt.
Ja. Ha, ha.
Und alles klingt halt so ein bisschen nach einer Hörbuchstimme. Ich hatte das Gefühl, dass sie sehr auf so Hörbüchern trainiert haben und irgendwie dann so Newsseiten und solche Sachen.
Dass es vorgelesen wird sozusagen.
Ja, genau.
Ja.
Und dass es eher so klingt, als wenn wir normalerweise sprechen. Aber
boah.
Okay.
Das, also emotional lässt mich das jetzt ganz komisch zurück.
Ich versuche dich noch so ein bisschen abzuholen. Und erzähl dir erst noch ein bisschen über die Aktion und was damit passiert ist.
Ja.
Also das Zentrum.
Also einmal kurz noch, ich habe gerade überhaupt nicht drauf geachtet, was der Inhalt dieser Fakes war. Von daher auch gerne das nochmal.
Machen wir.
Oh Gott.
Ich will später noch kurz darauf eingehen, was es für unterschiedliche Deepfakes gibt und auch so, was wir gerade gesagt haben. Und ich habe dann auch noch mehr. Und du sprichst auch noch Spanisch.
Endlich.
Ja.
Geil. Freue ich mich drauf. Weiß. Richtig cool. Okay.
So. Also das Zentrum für politische Schönheit hat sogar ein Video von Olaf Scholz erzeugt, wie er quasi ein AfD-Verbotsverfahren einleitet. Und das ging dann viral und alle fanden das super krass. Und die Regierung hat es dann angezeigt und gesagt, okay, das ist markenrechtlich, geht das nicht.
Mhm.
Und der Regierungssprecher gesagt, wir nehmen das überhaupt nicht auf die leichte Schulter Und solche Fälschungen führen zu Verunsicherung und Manipulation.
Ja.
Und noch zur Reaktion am Rande. Teil dieser Aktion war auch eine Phishing-Kampagne für AfD-Mitglieder. Und dazu wurden die per Post angeschrieben, ob sie nicht belastende Chat-Materialien auf einer Webseite hochladen könnten.
Für wen belastend?
Für quasi im Zug eines AfD-Verbotsverfahrens. Und es sah so aus, als wäre dieser Brief von quasi führenden AfD-Mitgliedern gekommen. Und die haben dann quasi alle aufgefordert. Und der war halt fake. Und dann haben halt ganz viele Leute da Sachen hochgeladen.
Also quasi die Leute aus der innerhalb der AfD haben dann für die AfD belastende Sachen hochgeladen.
Ja, genau.
Ja, schön.
Und dann hat einer auch versucht, einen Bot zu schreiben, wo sie dann Terabyte von Daten hochgeladen haben. Aber es hat dann nicht so gut funktioniert, weil, kennst du den CCC?
Mhm. Chaos Computer Club.
Genau.
Weil ich mich in meinem ersten Jahr als Werkstudentin, da habe ich mich ziemlich geoutet, als ich den nicht kannte. Da dachte ich so, ist meine Probezeit schon vorbei? Also die Gesichter waren auf jeden Fall so, dass sie, oh mein Gott, du kennst die nicht. Diesmal, heute bin ich vorbereitet.
Sehr ja. gut. Okay. Und die haben dann auf jeden Fall geholfen und hatten ein kleines Skript geschrieben, womit nicht Terabyte und Terabyte von Daten da hochgeladen wurden, sondern viel davon aussortiert werden konnte und viel des belastenden Materials zurückgeblieben ist.
Okay, ach so, also es wurde quasi, ja, okay, viel Terabyte an einfach auch nicht belastenden genau. Sachen hochgeladen.
Ja,
okay.
Und das konnten sie dann filtern, genau, aber das nur so am Rande. Und sie hatten aber eben diesen Deepfake-Olaf erstellt und dann war die Regierung nicht so happy und hat das auch mehr oder weniger verbieten lassen in einer einstweiligen Verfügung. Erst haben sie YouTube und Instagram kontaktiert, dass das markenrechtlich nicht so klug wäre und die hatten sogar so einen Fake-Adler, weil der Adler ist quasi markengeschützt. Und dann hatten sie sogar so ein Fake-Logo da drin. Und es hat dann aber quasi, es gab eine einstweilige Verfügung. Und das Video ist auch gerade nicht mehr online. Also sie haben tatsächlich geschafft, das Video zu verbieten.
Okay. Einmal kurz dazu. Ich finde auch diesen Begriff von, das ist markenrechtlich nicht in Ordnung, schon irgendwie spannend, wenn es darum geht, dass deine Person gefaked wurde. Also geht es dann um deine persönliche Marke?
Mhm.
Also es...
In dem Fall hatten sie das, glaube ich, erst so mit quasi dem Setting, weil es war quasi, sie hatten eine Rede genommen und ich glaube, es ging um dieses ganze Setting und auch quasi und den Adler und die Fahnen und so da hinten dran.
Okay.
Genau, aber ich glaube, es war einfach eine erste juristische Reaktion auf dieses Video. Und dann geht es ja auch darum quasi, dadurch, dass Olaf Scholz in der Öffentlichkeit steht, geht es ja quasi dann immer darum, wie viele Rechte hat dieser Mensch dann noch an seiner tatsächlichen... an den Bildern und Videos, die von ihm gemacht werden.
Ja.
Genau. Und heute geht's auf jeden Fall um Deepfakes. Und ich kann auch mal kurz zusammenfassen, was unsere Stimme vorher gesagt haben. Also Deepfakes sind täuschen echt wirkende, aber künstlich erstellte oder veränderte Foto-, Video- oder Sprachaufzeichnungen. Je nachdem, wie man fragt, gehören da auch Texte mit dazu, aber ich finde irgendwie, Texte kann man nicht so richtig deepfaken. Mhm. Also, aber ich glaube, das ist eine Definitionssache. Und du kannst halt quasi entweder reale Bilder nehmen oder du kannst komplett neue Bilder erzeugen. Und dasselbe mit Stimmen. Du kannst halt quasi entweder Stimmen ändern, imitieren oder neu erschaffen. Und du kannst halt, je nachdem, was du machen willst, vorhandene Reden abändern, Sprecherinnen Worte in den Mund legen, die sie so nie gesagt haben.
Ja, und also vielleicht auch einmal dazu, es gibt ja auch positive Anwendungsfälle davon, ne? Es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, ob das auch live funktioniert oder anhand von einem Video. Und ich weiß auch nicht, wie dieses Produkt gerade heißt, aber es werden wir euch in den Folgenbeschreibungen verlinken, wo du eben ein Video von dir machst, in deiner Muttersprache sprichst und dann wird es in eine andere Sprache übersetzt und es synkt sogar noch deine Lippen. Das fand ich halt auch krass. Mhm. Und das ist ja... Ne, gerade, weiß ich nicht, Remote Company und man hat Leute in China sitzen und trotzdem könnten dann dadurch alle die das Online-Meeting eben in ihrer Muttersprache auch hören.
Mhm. Ja.
Also das ist ja dann wiederum auch ein Deepfake, aber consensual und dann mit einem guten Zweck sozusagen. Das finde ich auch spannend daran.
Ja, ist ein sehr guter Punkt. Möchtest du mal hören, wie du Spanisch sprichst?
Ja. La clonación de voz en tiempo real es un tipo de clonación de voz TTS que puede generar voz en tiempo real a medida que habla el interlocutor. Esta tecnología puede utilizarse para aplicaciones como la traducción de voz a voz, en la que la voz clonada puede hablar en un idioma extranjero mientras el hablante habla en su lengua materna. Habla hablante, bla 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 bla.
Ich habe eins von mir in Französisch.
Le clonage vocal est une technologie qui utilise l'intelligence artificielle IA
pour reproduire la voix d'une personne. Das avec l'aide de l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique, il est possible de générer
und
des voix
was ich hier gemacht habe, ist ein Text-to-Speech-Modell zu verwenden.
Mm-hmm.
Und dann habe ich halt einfach quasi in DeepL den Text übersetzt und dann den in verschiedenen Sprachen sprechen lassen.
Okay.
Und bei Text-to-Speech wird quasi ein vorgegebener Text zu einem Audio konvertiert. Und dadurch quasi kann man das dann sagen. Und vorher habe ich ja quasi unsere Stimmenklons erzeugt, indem ein Modell auf unsere Stimmen gefeintuned habe.
Spannend. Das heißt, unsere Podcasts müssen wir jetzt nicht mehr selber aufnehmen, sondern wir schreiben nur noch das Transkript und dann ist die Folge fertig geschnitten.
Ja.
Geil. Und das finde ich halt auch wiederum so spannend, dass du halt mehrere Steps miteinander kombinieren kannst. Also du könntest ja das DeepL zum Beispiel ersetzen durch auch wieder ein neuronales Netz oder whatnot, was halt darauf spezialisiert ist, das zu übersetzen. Und dann hängst du da hinten dran wieder das, was dir dann das Text-to-Audio wieder ausspuckt.
Ja. Ist ja in dem Fall sogar
genau.
So. Also ich meine, DeepL ist ja, die verwendet bestimmt irgendwie so. Neuronales Netz.
Okay, das wusste ich nicht. Also so eine Verkettung von mehreren Dingern, die dann irgendwie was Krasses am Ende machen.
Ja, guter Punkt. Weil wenn du jetzt das mit Video kombinieren willst, hast du quasi zwei Möglichkeiten. Entweder machst du quasi Face-Swapping oder du machst Lip-Syncing. Also entweder nimmst du quasi ein Video auf und tauschst dann das Gesicht aus und dann hast du quasi, das heißt, es könnte jemand ein Video aufnehmen und dann nimmst du irgendwelche Fotos von Olaf Scholz zum Beispiel und legst es da drüber. Oder du nimmst halt ein fertiges Video. Das hatte ich auch gemacht. Man kann zum Beispiel dann einfach nur so Dubbing machen, also quasi nur die Audiospur ersetzen lassen und das Video bleibt aber gleich.
Mhm.
Und ich kann dir das mal zeigen, das sieht aber ein bisschen weird aus tatsächlich.
We talked to Julia from the field of robotics, and I would like to know what your takeaway was.
My highlight was that robotics is not what I thought it was. It's not just the arms that move from A to B. The robot actually has to perceive its environment and react to it. And I didn't know that.
Yes, totally awesome with perceiving, thinking, reacting.
Totally
I was not
awesome.
Aware of that before. I always thought of these arms.
Yes, me too.
Yes,
definitely
me
check
too.
It out if you want to know more.
Das ist ja geil. Aber da war das jetzt mit Lip-Sync?
Nee, das war ohne.
Ohne.
Und ich fand, dass man das voll sieht. Dass es einfach nicht gleich aussieht und dass es dann, also ich hatte das dann auch einer Freundin gezeigt und fand es dann schon ziemlich gut. Ich glaube, wenn du nicht genug drauf achtest, dann vielleicht nicht. Und das ist so wie, weißt du, als wir klein waren, haben wir quasi immer Filme einfach auf Deutsch geguckt. Und ich finde, da sieht man das auch voll, wenn das irgendwie jetzt nicht mega high quality synchronisiert ist. Es ist auf jeden Fall im Grunde genauso gut. Also bräuchte es quasi dieses easy Synchronsprecher-Ding, das könntest du damit bestimmt ersetzen. Dafür finde ich es schon gut genug, aber es ist halt schon, also du siehst halt auf jeden Fall, dass es fake ist, finde ich.
Auf der anderen Seite, gerade bei so kurzen Videos, ne, ich würde es wahrscheinlich eher auf meine Internetlatenz schieben, als auf, ach, das ist jetzt hier aber nicht echt, oder?
Oh, das ist ein spannender Punkt.
Also,
da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Gerade auch, es gibt so eine Story, die hatte mir irgendwer erzählt, muss ich auch wieder nachgucken, welche Firma das ist. Wie gesagt, ich bin hier im Blind Date und nicht vorbereitet. Das war eine Story, wo halt jemand ein Deepfake verwendet hat und es ging halt um einen Online-Call, wo halt in einer Firma jemand von ganz oben der Person mit Zugang auf die Bankdaten gesagt hat, du überweist jetzt 500.000 auf dieses Konto. Sie hat's gemacht, weil sie hat sich halt darauf verlassen, dass es ein Call ist, sie die Person sieht und dann macht sie das halt, wenn Chefs das sagt. Ja, stellte sich im Nachhinein raus, war ein Deepfake.
Ja.
Und das finde ich dann halt, gerade wenn das in Echtzeit passiert, echt heftig.
Ja, ist super scary, finde ich. Auch weil, als ich damit rumgespielt habe, also gerade Stimme funktioniert echt richtig gut, finde ich. Und Video ist halt dann ein bisschen schwieriger. Und gerade um einen richtig guten Deepfake zu erzeugen, wo man das kaum mehr sieht, dann musst du halt quasi eigentlich schon so Face-Swapping machen und dann musst du auch quasi das komplette Video aufnehmen und dann dauert das irgendwie auch länger und das geht alles irgendwie nicht in Real-Time. Aber wenn du genug, also so Real-Time-Face-Swapping geht schon auch, wenn du das vorbereitet hast und zum Beispiel von dem CEO genug Fotos findest. Also ich meine, wir haben bestimmt auch alle schon mal diese Filter verwendet, die es in Calls gibt. Und es ähnlich ist, oder so ein Instagram-Filter oder so. Ich meine, auf Instagram ist es so gang und gäbe, dass quasi Leute Gesicht verändern, damit sie irgendwie anders aussehen, eine schönere Nase haben, etc.
Ja.
es ist schon sehr Realität, finde ich. Und auch, also quasi zu Facewapping nochmal, dass du hast quasi ein Gesicht einer Person und nimmst quasi dann Fotos von einer anderen Person und legst es dann da so drüber. Also es ist dann so, dass du quasi dir den Frame für Frame anguckst und dann schneidest du aus dem einen quasi das Gesicht raus und dann nimmst du das andere Gesicht und legst es dann immer so da rein. Und je mehr du quasi das andere Gesicht, das du quasi faken willst, aus unterschiedlichen Perspektiven und Lichteinstellungen hast, desto besser funktioniert es halt. Deswegen funktioniert das so gut mit Celebrities. Wie zum Beispiel irgendwie Olaf Scholz, etc.
Wir sind da auch Celebrities, oder? Oh. Sorry.
Um quasi so einen richtig guten zu erzeugen, würdest du dann quasi ein Modell drauf trainieren auf beide und dann funktioniert es richtig gut. Es gibt auch den krassesten und bekanntesten, ist von Tom Cruise. Der die gemacht hat, der hat irgendwie so 10 Videos erzeugt und der hatte echt 2,5 Monate oder so das alles quasi, die Daten gesammelt, analysiert, dann die Daten bereinigt, dann die Modelle trainiert, quasi neu trainiert und etc. Und dann auch die Videos aufgenommen, auf die quasi das Bild geswappt werden sollte. Solche Sachen, also es ist schon relativ aufwendig. Mhm. Aber es geht eben auch in Realtime. Und dann ist die Qualität halt im Zweifel ein bisschen schlechter. Aber ich meine, so wie du sagst, weißt du, wenn die Internetverbindung zum Beispiel nicht so gut ist, dann fällt dir das ja im Zweifel gar nicht so auf.
Und auch gerade Online-Calls, du hast eigentlich immer dieselbe Perspektive von vorne. Mhm. Das heißt, wenn du da irgendwann mal ein Recording bekommen hast, in die Finger gekriegt hast, ist es halt auch, ne, dann bewegst du dich halt nicht so viel vor der Kamera. Ja. Also eigentlich müsste man, vielleicht kommst du da auch noch drauf, aber wie sichert man sowas ab? Ne, sowas wie damals als Kind, dich hat jemand anders abgeholt, dann gehst du nur mit, wenn du vorher das Passwort Orange sagst und die andere Person mit Automobil antwortet. So, ne? Also so ein bisschen so, was macht man denn, um das abzusichern? Oder auch so Diskussionen wie Watermarks für alles, was AI generiert ist. Also mega spannendes Thema, auch gerade wenn du dran denkst, jetzt gerade kann man das vielleicht noch, ne, dieses Bild von Merkel und Obama, wie die da im Wasser springen, ja, kann man vielleicht mit Common Sense noch sagen, dass es nicht wirklich passiert oder der Finger sieht ja komisch aus oder der Text auf dem Hintergrundplakat, das passt nicht. Aber wenn du dir, war das vor einem Jahr oder so, es kam gerade so ein Zusammenschnitt raus von diesem Video mit Will Smith eats Spaghetti. Kennst du das? Mm-mm. Das ist halt, kennt ihr das? Das ist ein Video von einer AI von echt nicht so lange her. Also ich guck's nochmal nach, aber ich meine, dass das sowas wie ein Jahr oder vielleicht, also einstelliger Jahresbereich war, wo halt Will Smith Auto, also AI generiert, Spaghetti isst. Und jetzt halt ein Vergleich davon, wie das Video dazu jetzt aussieht. Und das, was da in einem Jahr passiert, das ist halt ultra heftig.
Ja.
Ne? Und wenn man jetzt wieder ins nächste Jahr guckt, dann kannst du Deepfakes wahrscheinlich gar nicht mehr unterscheiden.
Am Mittwoch hat die EU ein AI Regulation Act verabschiedet und da regeln sie auch Teile davon.
Jetzt diesen Mittwoch?
Ja.
Ah, okay.
Genau. Also sehr, sehr neu. Ist gerade erst beschlossen worden. EU AI Act heißt das. Und da wird quasi für Deepfakes gesagt, dass Entwicklerinnen künftig klar kennzeichnen müssen, wenn Texte, Bilder oder Videos im Netz von künstlicher Intelligenz erschaffen wurden. Also quasi eine Kennzeichnungspflicht.
Okay.
Wie findest du das?
Ich überlege gerade, was das für mich bedeutet. also ich finde es generell gut, aber nee, ich glaube, ich finde das generell gut.
Ich finde das halt super schwierig, weil ich habe letzte Woche, wenn ich so Dokumentationen schreibe oder so, mache ich es jetzt meistens so, dass ich Stichpunkte schreibe und dann das in ChatGPT mache und dann sage, kannst du mir das schön formatieren und eine Notion-Page draus machen? Und ist das jetzt AI-generiert?
Ja, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Mhm. Ist das AI-generiert, wenn du das danach noch veränderst? Oder ne, ab wann gilt etwas als AI-generiert?
Genau. Oder wenn wir jetzt sagen, für unseren Podcast haben wir so einen Klon und manchmal ist es ja so, oh, wir hätten gerne noch das und das gesagt oder irgendwie manchmal dann fehlt irgendwie so ein kleiner Teil der Aufnahme, ist irgendwie super schlecht. Also wenn wir jetzt so einen Teil der Aufnahme ersetzen durch so geklonte Voices, müssen wir das dann kennzeichnen?
Ich hätte jetzt gesagt, ja. Die Frage ist halt, reicht es zu sagen, Disclaimer, wir haben bei der Produktion AI verwendet oder ne, was ist wirklich, was ist der Aufwand, inwiefern, also deutsche Bürokratie und so. Ne, was ist der Aufwand dahinter? Und im Sinne von mir als Konsumentin von Dingen, ich fände es schon wichtig, das zu wissen. Von daher aus der Perspektive finde ich es eigentlich gut.
auf der anderen Seite dann aus der Sichtweise von einer Person, die Dinge produziert, inwiefern verlangsamt mich das?
Mhm. Ja, finde ich einen fairen Punkt. Ich finde aber auch zum Beispiel, dass, also es ist ja jetzt in EU, AI Act, das heißt USA, China etc., der Rest der Welt ist ja komplett ausgeschlossen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Leute,
da ich noch gar nicht drüber nachgedacht,
in Europa quasi das kennzeichnen und du dich dann irgendwie als deutsche Staatsbürgerin so ein bisschen daran gewöhnst, okay, die meisten Sachen sind irgendwie gekennzeichnet und dann sind Sachen nicht gekennzeichnet, weil sie einfach, weil du ja nicht die ganze Welt damit regeln kannst und selbst wenn du könntest, gäbe es ja immer noch Menschen, die das trotzdem nicht kennzeichnen würden.
Mm. Einmal das und es ist ja auch irgendwo, ne, je nachdem, in welchem Ausmaß man das machen muss. Jetzt gehen wir mal von dem Worst-Case-Szenario aus, das ist ein wirklicher Innovationsbremser.
Mhm.
Dann ist es natürlich auch ein unfairer Wettbewerb, wenn quasi EU in dem Sinne ausgebremst wird und die anderen, die es halt nicht kennzeichnen müssen. Aber ich meine, es geht ja um eine Kennzeichnung.
Ja, es ist nicht super kompliziert wahrscheinlich.
Und es ist jetzt nicht ein Verbot von, das dürft ihr aber in dem und dem Kontext nicht, sondern es ist nur eine, nur eine Kennzeichnung. Habt ihr Meinungen dazu?
Du hast gesagt, du fändest es wichtig als Konsument, dass es gekennzeichnet ist.
Ja.
Warum?
Also beziehungsweise, doch, ich fände es irgendwie schon gut. Ich fände es einfach nur gut, das zu wissen. Also je nachdem, auch wenn ich mir da jetzt, es kommt natürlich auch immer auf den Content drauf an, ne? Aber wenn ich mir einen Artikel durchlese, der irgendwie sagt, 23% der Kinder nehmen Crack. Keine Ahnung, so. Ne? Und dann weiß ich, okay, das hat eine KI geschrieben, da bin ich anders, gehe ich anders mit den Informationen um, die ich lese, als wenn ich das nicht weiß. Dann denke ich so, oh mein Gott, krass. Also da vertraue ich halt darauf, dass die Person, die den Text geschrieben hat, auch richtig recherchiert hat. Ich meine, andere Leute, ja, kann man sich auch nicht drauf verlassen, ne? Aber es ist für mich, ist es was anderes. Also ich gehe damit kritischer um, wenn eine AI das geschrieben hat. Und ich glaube, das machen nicht alle so. Weil manche Leute sagen, ja, ein Mensch macht doch eher Fehler, ein Computer nicht. Da sind wir jetzt gleich bei einem ganz anderen Thema, wenn wir das Kapitel aufmachen. Aber mit mir, ich bin dann kritischer.
Wie oft fact-checkst du Sachen, die du liest?
Oh Gott, kann ich das jetzt hier sagen? Zu selten. Zu selten. Und ich bin tatsächlich auch eine Person von gefährlichem Halbwissen.
Hm.
Ich schnapp so die Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, auch.
Hm.
Ich werde die nochmal recherchieren und ihr werdet das in der Episodenbeschreibung lesen. Entweder finde ich das oder nicht. Aber es sind schon auch, ich verbreite mein Halbwissen dann auch. Aber mit einem Disclaimer, dass es Halbwissen ist.
Mhm.
Wo wir wieder bei einem Disclaimer wären.
Ja.
Oh Gott. Ich bin noch in der Probezeit, bitte. Hört euch das nicht an.
Ja, und wir haben ja jetzt die Möglichkeit und wir müssen es jetzt irgendwie hinkriegen mit diesen neuen Weg, die Quellen entstehen. Also Bildquellen,
ja.
Videoquellen, Audioquellen. Umzugehen, wie man damit seriös umgeht.
Ja.
Um ein Beispiel zu setzen, wie das halt im seriösen Journalismus oder auch in der fachlich korrekten Berichterstattung funktionieren sollte. Und das definiert, glaube ich, dann schon einen Großteil des Umgangs damit.
Mhm.
Dann gibt es natürlich immer die, die da, darauf kein Acht geben. Aber das Witzige ist ja, wenn sie darauf keine Acht geben, merkt man das. Ne? Bedeutet, wenn Quellenangaben fehlen, wenn Sources fehlen, sowas.
Stimmt.
Dadurch kannst du dann unseriöse Quellen besser identifizieren, wenn sie damit nicht, also nicht sich an gewisse Regeln halten. Darum ist es jetzt schon ganz hilfreich, wenn eine Newsseite Bilder generiert, wie das anzugeben und auch den Kontext oder sowas. Das kann jetzt zum Beispiel sein.
Ja. Stimmt, ist auch ein guter Punkt. Halt auch, also es macht auch dieses ganze, ich meine, Medienkompetenz in Schulen lernen ist ja sowieso schon ein Thema, aber eigentlich, ne, dieses ganze, wie gehe ich mit AI um, müsste man eigentlich auch nochmal separat und schon von klein auf eigentlich behandeln.
Ja. Auf jeden Fall, ich finde auch, also Medienkompetenz ist dann halt generell so das Stichwort, dass wir halt irgendwie alle ein bisschen besser lernen müssen, wie wir damit umgehen. Es gibt sogar so einen Test, wo man seine Medienkompetenz prüfen kann. Den können wir euch auch nochmal verlinken.
Ja, den. Und wir teilen auch die Ergebnisse, die wir hier selber erzählt haben. Vielleicht. Je nachdem, wie es ausgeht. Oh, spannend.
Ja, zurück zu den Deepfakes. Ich habe noch Ich habe dann noch zwei, also ich habe auch so eine Face-Swapping-Software ausprobiert und so eine Lip-Syncing-Software. Also wir hatten ja quasi, wenn du einfach das Gesicht tauschst und du kannst aber auch quasi, damit sich das Gesprochene mehr nach dem also damit es auch so aussieht, als hätte ich das gesagt, kannst du quasi auch die Mundbewegungen quasi animieren im Grunde. Und ich fand aber, dass es super weird aussieht. Es hat jetzt so ein, warte, ich zeig dir nochmal.
Voice cloning is a technology that uses artificial intelligence, AI, to replicate a person's voice. With the help of AI and machine learning algorithms, it's possible to generate synthetic voices that sound just like a human voice.
Kannst du es nochmal abspielen?
Ja.
Voice cloning is a technology that uses artificial intelligence, AI, to replicate a person's voice. With the help of AI and machine learning algorithms, it's possible to generate synthetic voices that sound just like a human voice.
Ich weiß nicht, was ich dazu fühle.
Ich finde, es sieht halt schon sehr weird aus. Aber wie du gesagt hast, das ist halt, wenn wir halt jetzt noch ein Jahr warten, dann sieht das halt wahrscheinlich schon relativ gut aus. Also könnte ich mir zumindest... und dann habe ich auch so ein Facebook. Ja.
Nochmal zum Kontext. Das war ein Video, was du auf Deutsch eingesprochen hast.
Ja.
Und jetzt hat es den Text komplett übersetzt, dir eine Audiospur dazu gegeben und...
Es war nicht alles ein Tool, sondern quasi drei einzelne Schritte. Es gibt aber auch, glaube ich, Tools, die alles in einem machen. Genau, aber in dem
Fall. Ja, das ist das, was ich gemeint habe, ne? Mit dem Video, und es wird für dich dann übersetzt.
Mhm. Und die Lippen waren ja auch angepasst.
Genau.
Ja.
Ja. Crazy. Kannst du bitte einmal bei YouTube Will Smith Spaghetti eingeben? Das würde ich euch gerne zeigen. Können ja schneiden, wenn wir das jetzt nicht finden.
Ah, das hier meinst du?
Ja, genau. Das da, das unten. 2023, 2024. Das ist 2023. Aber ist das jetzt die 2024-Geschichte? Ach, okay. Und das ist ein Jahr.
Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein digitaler Klon ist von Will Smith, der dann erzeugt wurde und dann das alles gemacht hat.
Digitaler Klon, ey, heftig.
Mm. Ich habe auch noch Face-Swapping mit mir ausprobiert.
Mhm.
Man sieht das auch nur so halb, weil ich auch nur als Free-Version.
Da ist jetzt leider voll die Schrift drüber, ne? Ja.
Voll. Aber ich finde, also es ist auf jeden Fall, das Gesicht sieht zumindest aus wie ein echtes Gesicht.
Und welches Gesicht hast du genommen? Meins. Irgendeins?
Und ja, genau, und dann ein Stockfoto darüber. Okay. Und dann ist es so ein bisschen so gemorpht zwischen den beiden.
Ja, und für alle Zuhörerinnen, die hier jetzt nicht gerade anwesend sind, guckt auf unserem Instagram-Account vorbei. Da werden wir euch das natürlich alles posten, damit ihr euch auch ein Bild dazu machen könnt. Nicht, sondern euch ein Bild zu dem, was wir hier bildlich zeigen, angucken könnt. Unmute-IT.
Was glaubst du denn, ist die größte Gefahr durch Deepfakes? Sagen wir nur aktuell, nicht in der Zukunft, also heute.
Mhm. Also ich glaube halt, dass dieses ganze Ding von Falschinformationen verbreiten halt noch viel schlimmer wird.
Mhm.
Ich meine, es ist ja auch ohne Deepfakes schon so, dass man Leuten sehr gut Dinge in den Mund legen kann, die sie nie gesagt haben, einfach indem man es smart schneidet.
Ja.
Wenn du da einfach das Video bearbeiten kannst, wird es natürlich alles noch irgendwie leichter, das zu tun.
Ja.
Und mich stresst es, ehrlich gesagt, das ganze Thema, weil ich so das Gefühl habe, ich kann sowieso schon gar nicht bei allen Informationen, die ich konsumiere, wenn ich das alles kritisch hinterfragen würde, da kann ja, also da brauche ich mehr als 24 Stunden, die der Tag hat.
Mhm. Ja.
Und dann stresst es mich zu wissen, ich kann nicht mal mehr einem Video vertrauen.
Mhm. Verstehe ich. Tatsächlich, während ich mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt habe, hat es mich irgendwie auch ein bisschen, fand ich es irgendwie ganz cool, weil es auch, ja, es ist super scary, aber man kann damit auch echt coole Sachen machen.
Ja, das sehe ich auch, den Punkt. Und aktuell ist es, glaube ich, für mich auch eher noch so ein Ding von, wow, das geht alles, also diese Faszination.
Mhm.
Aber ne, wenn das dann irgendwann gesellschaftsfähiger ist, gut, vielleicht gibt es dann auch die Security Measures, die einem helfen dabei, dass es halt nicht missbraucht wird.
Mhm.
Aber das kommt ja meistens ein bisschen zu spät.
Ja, verstehe ich voll. Ich fand, also Desinformation und so Verleumdungskampagne, aber auch, dass man dann irgendwie in die Fälle von jemandem erzeugt und den dann erpresst zum Beispiel. Das sind auf jeden Fall, finde ich, schon sehr reale Sachen. Und dann aber.
Ja, ich habe gerade gedacht, vielleicht nimmt das ErpresserInnen ein bisschen die Handhabe, weil man bei jedem Video jetzt behaupten kann, also keine Ahnung, Sexvideo von irgendwem. Das bin ich nicht. Das wurde AI generiert.
Witzigerweise, es gibt sogar ein Wort dafür. Das heißt Lügendividende.
Okay.
Und es gab auch schon Politikerinnen, die gesagt haben, dass irgendwie von irgendwelchen Sexvideos, das war ich nicht, oder andere Sachen, dass das ein Deepfake ist. Und du kannst ja jetzt quasi immer behaupten, das war ein Deepfake.
Mhm.
Und das hat jemand von mir gemacht und das war ich gar nicht selber. Das finde ich eigentlich noch viel schwieriger, weil du kannst dann niemandem irgendwas mehr nachweisen.
Mhm.
Und alle können quasi, also ich meine, Politikerinnen treten sowieso nicht mehr zurück wegen Sachen. Aber ich finde das, dass quasi Leute das nutzen, um dann zu sagen, nee, das war ich nicht. Ich finde das tatsächlich viel scarier, weil da noch so eine menschlich böse Komponente dabei ist irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also ist ja eigentlich bei allem. Aber aktuell betreffen Deepfakes hauptsächlich Frauen, weil 96% aller Frauen ist Deepporn. Vor allem von halt Schauspielerinnen oder sehr bekannte Sängerinnen. Ich meine, von denen gibt's ja auch genug Video- und Audiomaterial. Und dann werden halt quasi damit Pornos erzeugt.
96% der Deepfakes ist Porn?
Ja, ich weiß nicht genau, wer das mal nachgemessen hat. Ich hatte es auf mehreren Seiten gefunden.
Okay.
Es ist eine nicht gut nachgeprüfte Zahl, aber sie war auf mehreren Artikeln, die ich gelesen habe.
Heftig.
Mhm. Aber wenn es jetzt quasi auch nur 80 sind, ich finde das trotzdem viel zu viel. Weil das halt, ich meine, okay, einen richtig guten Deepfake zu erzeugen, ist kostenintensiv. Und du brauchst schon sehr viele, um das quasi sehr gut aussehen zu lassen, viele Ressourcen quasi von der Person. Also sind quasi Celebrities gut dazu geeignet. Und wenn du quasi Pornos machst, wo die drin vorkommen, dann kannst du sie im Zweifel auch verkaufen.
Mhm.
Und viele Leute gucken das dann. Genau. Und du schadest der Person auch. Und auch sowas wie Revenge-Porn oder so. Ist ja schon, weißt du, wenn du dann deiner Ex eins auswischen willst und dann Porno von ihr erstellst, weil du hast halt genug Bilder von ihr auch, dann ist das möglich auf jeden Fall. Und das ist der Hauptanwendungsfall von Deepfakes aktuell.
Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich fand das auch irgendwie nicht überraschend, aber ja, naja.
Heftig.
Mhm.
Ein anderes Beispiel von, wo ich gedeepfaked wurde. Also ich bin auf einen Deepfake reingefallen, sagen wir mal so. Gibt die App Blinkist. Kennen vielleicht einige von euch? Kennt ihr die? Ein Publikum 50-50. Da kannst du dir zu Büchern, Sachbüchern normalerweise überwiegend, eine Zusammenfassung durchlesen, aber auch anhören. Und ich höre mir das ganz gerne an, gucke, ob mir ein Buch gefällt und dann kaufe ich es manchmal noch hintenrum. Ich höre es meistens in der Podcast-Variante, wo ich das halt auf den Ohren habe und gehe irgendwie spazieren. Und im Nachgang kam dann, hey, diese Stimme war übrigens AI-generiert. Ja, und das fand ich total blöd.
Ja?
Ja. Also ich dachte halt, ich höre da eben einer Person zu, die diesen Text für mich, also nicht für mich, aber ne, für die Plattform vorliest und dann im Nachhinein zu erfahren, ach so, war übrigens ein Computer, fand ich richtig doof.
Echt, das findest du schlimm?
Ich fand's doof, ja. Ich weiß nicht.
Weil ich finde, das ist halt gerade so für Bücher vorlesen, weil das ist ja, also ein gutes Hörbuch zu produzieren, ist ja mega aufwendig.
Ja.
Und ich finde dann quasi jedes Buch als Hörbuch zu haben, instant, finde ich mega cool. Und mir ist das egal, ob das eine AI vorliest oder nicht.
Ja, in dem Sinne schon, aber ich zahle für diese App auch Geld.
Mm.
Also das ist jetzt nicht der Punkt, ne?
Ja.
Aber irgendwie fand ich den Gedanken schön, okay, das liest halt jemand für mich.
Mhm.
Eine Person, die da auch ihre Persönlichkeit mit reinbringt und so.
Mhm.
Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Thema hat AI-Persönlichkeit und nicht, lalala. Aber ich fühlte mich irgendwie hintergangen.
Mhm. Verstehe ich voll.
Also, ja. Und das so im Nachhinein zu erfahren, das wäre, sind wir wieder bei Disclaimer, hätte ich es vorher gewusst, wäre es für mich was anderes gewesen.
Mhm. Verstehe ich.
Ja.
Ich finde auch so dieses, also man fühlt sich ja eigentlich nur schlecht damit, wenn man da so reingelegt wurde. Ich finde, das ist eigentlich immer das, was so ein schlechtes Bauchgefühl erzeugt.
Ja. Und wenn man es halt auch geglaubt hat. Ich bin mir immer so ein bisschen, war ich jetzt zu naiv?
Verstehe ich voll, ja. Ich finde auch zum Beispiel unsere englischen Stimmen, die erzeugt habe, da finde ich, manchmal funktioniert das sogar noch besser. Irgendwie. Das ist dann auch, scary.
Natürlich für uns eine Möglichkeit, unseren Podcast in verschiedenen Sprachen rauszubringen, ne?
Ja, total.
Ja.
Und ich meine, wenn wir den Klon haben und dann quasi noch, also dann einfach jede Folge in verschiedenen Sprachen online stellen und mit unserer Stimme, das ist schon cool auch.
Ja, das stimmt.
Das ist halt noch viel mehr Information im Internet, die nicht gebraucht wird. Nicht, dass es unser Podcast nicht braucht.
Sagt uns doch mal, ob ihr unseren Podcast braucht.
oder auf anderen Sprachen hören wollt.
Gebt uns ein bisschen Liebe, dann machen wir auch weiter.
Ja, ich finde das auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt so als Ausblick, also ich meine, manchmal, also jetzt mit Medienkompetenz und wenn man drauf achtet, viele Deepfakes, ich meine, man sieht es schon oft dann, auch bei dem Olaf-Video, man sieht es irgendwie ein bisschen.
Noch.
Aber vielleicht noch, genau. Mhm. Irgendwie sieht man es nicht mehr. Und es ist halt so ein bisschen die offene Frage, was damit passiert. Aber ich fand jetzt, als ich damit rumgespielt habe, hat das in mir eher irgendwie was Positives ausgelöst.
Mhm.
Weil ich auch so, man kann damit halt total viele coole Sachen auch machen. Und wenn die Menschheit, also ich meine, ich finde auch, dass generell mit allen technischen Sachen, die es gibt, ich glaube nicht, dass es, oder das ist eine sehr persönliche Meinung, dass es eine AI gibt, die uns dann unterwirft. Ich glaube, dass es böse Menschen gibt, die AI da nutzen.
Ja.
Und natürlich ist es dann ein sehr gutes Tool, aber man kann damit auch eben sehr coole Sachen machen. Also wir können es für unseren Podcast nutzen, in jeder Sprache etc. Irgendwie auch, es kann das Leben generell einfacher machen. Du kannst richtig coole neue Kunst damit erzeugen, Videos. Und ich finde es, irgendwie habe ich eher so was Positives und was Faszinierendes dabei.
Also das Enablende aus dem ganzen Thema. Ja.
Hast du noch ein abschließendes Wort, das du teilen möchtest?
Ich würde das Wort nochmal an unser Publikum richten. Habt ihr noch Fragen? Ah ja, guck mal, da geht schon ein Finger hoch.
Ich habe noch einen Kommentar zu so AI-generierten Produkten.
Mhm.
Wenn ich mich hier so reinfühle in dieses Pinterest-Beispiel, dann entmenschlicht mich dieses Produkt einfach. Dieses Produkt wird dann nicht mehr ein menschengemachtes Produkt, sondern ein computergemachtes Produkt. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Mensch dahinter steht.
Ja.
Und wenn ich dafür zahle, möchte ich ja, dass ein Mensch davon profitiert und nicht jemand, ja,
stimmt,
der weiß, wie man viele Computer das nutzt, um ein Produkt zu generieren, was viel verkauft wird.
Ja.
In dem Sinne schätze ich es sehr gerne, wenn ich Menschen hinter den Produkten habe und sie auch dann erfahrbar habe, also sei es eine Sprecherin von einem Buch oder einem Podcast oder so weiter, das will ich als Mensch viel lieber unterstützen als irgendein Tech-Produkt.
Ja, das stimmt.
Das ist so eine ganz andere Wertschätzung und ein ganz anderes Verständnis von Wertschätzung. Und einem AI-generierten Produkt würde ich am liebsten kaum Wertschätzung entgegenbringen, weil sich nicht nach viel Effort oder viel Liebe für dieses Produkt anfühlt. Das muss ja nicht so sein. Dahinter stehen ja auch Tech-Leute, die...
Wie zum Beispiel.
Daran arbeiten, aber das merkt man
ja. Ja, das stimmt. Entmenschlichen ist ein echt gutes Wort dafür.
Ja.
Ja. Du musst auch nichts sagen. Nur
Fall ist ganz interessant, dass du so sehr positive Gefühle oder diese Upbeat-Vibes noch mit reinbringst. Das teile ich nicht. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, also ihr habt das Beispiel gezeigt, diesem Wolf, das Spaghetti-Ding. Was in einem Jahr passiert, und wenn man das 10, 20 Jahre weiterdenkt, also die ersten Handys sind gar nicht so lange her, also wenn man sich überlegt, wie schnell sich Technologie weiterentwickelt, gibt es in mir durchaus einen Teil, der das als ganz schön bedrohlich empfindet, dass AI sich irgendwie verselbstständigen könnte, und es wird sicherlich nicht auf einmal passieren, aber dann gibt es so die ersten Hebel, wie das in die echte Welt irgendwie ausstrahlt, dann gibt es Hebel, wie AI eine Rückkopplung erfährt, wie manipuliert, also wenn Menschen manipulieren kann, und was das dann wieder einen Impact für die AI hat. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass in so einem, also in einer Dystopie quasi, in 10, 15 Jahren.
Ja.
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Online-Welt, wo dann dieser ganze gefakte Content irgendwie, dass es da schneller geht und sich jetzt schon zum Teil so anfühlt, wie so ein dystopisches Buch oder so, ne? Wo ganz viel Trash einfach ist. Dinge ohne Wert, das habt ihr auch schon besprochen, ne? Weil es einfach keinen Wert mehr hat, wenn es eine Maschine innerhalb von ein paar Sekunden erzeugen kann.
Ja.
Das Ding ist, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, und man kann das auch sehr negativ sehen, das stimmt. Ich finde halt, dass unsere Welt vor Technologie war nicht besser und Menschen waren nicht weniger beeinflussbar, als sie es heute sind.
Hm.
Also ich meine, so Zeitungen wurden immer von irgendwelchen reichen Typen besessen.
Ja.
Und ich finde, dass, ja, Technologie hat viel Potenzial, aber ich finde, das Potenzial gab es immer schon. Also ich habe da eine sehr naive, optimistische Sicht. dass ich sehe eher so das Potenzial und auch so, dass die Gefahren sowieso schon da sind und immer schon da waren. Und dass sich unsere Welt eher Stück für Stück in eine Welt bewegt, die ich besser finde und mit Technologie. Und ich das schön finde.
Mhm. Vielleicht auch nochmal so ein abschließendes positives Ding. Wir sind ja alle auch in der Lage, unsere Gesellschaft, wie sie sich verändert, mit zu beeinflussen, zu einem gewissen Grad. Ich meine, wir sind alle Techies, ne? Ich glaube, den ersten Schritt, den du jetzt auch heute mit dem Podcast mit mir gemacht hast, ist da nochmal Awareness zu schaffen für das Thema und auch überhaupt, dass man darüber spricht und diese Gefahren auch mal durchdenkt und auch diese emotionale Komponente dabei nicht so außen vor lässt. Genau. Also wir werden die wahrscheinlich alle ein bisschen mitformen.
Ja.
Und auch wie wir AI in unseren, es muss jetzt nicht immer um Deepfake gehen, aber ne, generell diese ethische Komponente auch nicht zu vergessen, wenn wir täglich Software entwickeln, ja. Finde ich auch mal ganz, wo wir wieder vielleicht auch zur Social Developers Konferenz kommen, mit unserem sozialen Impact, den wir haben, indem wir Produkte schaffen, die andere Personen nutzen. Also das sollte man, da hat man ja auch eine Verantwortung.
Ja.
Also vielleicht auch ein schöner Reminder an uns alle, dass wir das nicht vergessen.
Ja. Also achtet darauf, was ihr entwickelt.
Was ihr benutzt beim Entwickeln.
Was ihr benutzt beim Entwickeln und macht gute Sachen.
Ja, und falls ihr ein Beispiel für positive Deepfakes habt, schreibt uns doch mal. Wir sind auch immer bereit da nochmal für Interviewpartnerinnen, die uns dann besuchen kommen.
Genau. Und jetzt gehen wir noch weiter die Konferenz genießen.
Oh ja. Danke für das Thema.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Sag mal was.
Hallo. Hi.
Ja, und du?
Hallo.
Vielen, vielen Dank.
Hallo, hallo, super.
Ja, dann,
wieso haben wir das nicht gleich gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ihr könnt auch reinkommen und rauskommen, wie ihr wollt.
Genau.
Ja. Trinken oder so, habt ihr alles?
Wir haben alles. Vielen Dank. Passt, dankeschön. Warum haben wir sowas nicht?
Unangenehm. Naja.
Ja.
Soll ich eine Einstiegsfrage machen?
Hast du eine Einstiegsfrage? Sonst machen wir einfach...
Ich hätte jetzt spontan eine.
Okay. Ja, dann?
Die müsstet ihr dann auch anderen beantworten.
Oh Gott. Unmuted. Mit Elton.
Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.
Wir, das sind Elton und Dodo, erzählen euch in unserem Podcast von unseren Erfahrungen, Frauen in der IT zu sein und unterhalten uns auch mit anderen Frauen aus der IT. Es geht um Herausforderungen, Tipps und Tricks und auch die ein oder andere Anekdote. Thematisch sind wir ziemlich breit aufgestellt. Es geht auch um Produktentwicklung, Agile Coaching, aber auch in der IT geht es in die Tiefe der Programmiersprachen, Data Science oder auch verwandten Themen wie dem Green Coding.
Wir wollen Frauen ein Sprachrohr verleihen, weil Frauen gehören ins Felder. Und mit unserer Präsenz wollen wir dies untermauern und auch andere Frauen motivieren, sich mit dem Thema IT zu beschäftigen, in das Thema einzusteigen und vielleicht auch ihre Leidenschaft dafür zu finden.
Hört rein in unsere verschiedenen Folgen, gebt uns Feedback und gerne auch Anregungen. Ihr findet uns auf Instagram und Twitter, unmute_it und natürlich auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt.